NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit dem 7. von 14 Auszügen aus dem Roman »Bei euch ist es immer so unheimlich still« von Alena Schröder, gelesen von Elisabeth Günther. Die unerwartete Ankunft ihrer Tochter Silvia, mit der sie lange keinen Kontakt mehr hatte, und ihrer Enkelin Hannah hat Evelyn aus ihrer Einsamkeit und Traurigkeit geholt. Sie kümmert sich um Hannah und sie entrümpelt ihr Haus. Das Verhältnis zwischen Evelyn und Silvia ist schwierig und spannungsreich. Silvia möchte etwas über die Vergangenheit ihrer Familie wissen. Alles, was Evelyn immer unter Verschluss gehalten hat. Unter einem Vorwand schickt Silvia sie mit Hannah weg und durchsucht eine Kiste, die Evelyn beiseite gestellt hat. Dabei findet sie ein altes Fotoalbum.
Das Wenige, was sie über ihre Großmutter Senta wusste, hatte Tante Betty ihr erzählt. Dass sie Evelyn als Kleinkind zurückgelassen hatte, um nach Berlin zu ziehen und dort zu arbeiten. Dass sie nach dem Krieg ausgewandert und in Brasilien bei einem Autounfall gestorben war. Und dass ihre Mutter von ihrer Tante Trude großgezogen worden war, einer Krankenschwester, der sie die Liebe zur Medizin verdankte und die kurz nach Kriegsende an Typhus gestorben war. Auch von Trude gab es ein Foto in diesem Album. Ein einziges. Das Bild einer etwas verhärmt aussehenden Frau in Krankenschwesternuniform. Graue Bluse, weiße Schürze, weiße Haube. Und am Revers ein kleines dreieckiges Abzeichen, darauf ein weißes F auf schwarzem Grund. In der Mitte des F ein winziges rotes Hakenkreuz. Offenbar kein Foto, das Evelyn in einem Silberrahmen auf der Anrichte im Wohnzimmer stehen haben wollte, dort, wo Karls Familienfotos aufgereiht waren. Karl als Kind mit seinen Schwestern, Karl im Konfirmationsanzug mit den Eltern. Silvias Mutter war als Frau ohne Vergangenheit lange vor Silvias Geburt in dieser schwäbischen Kleinstadt aufgetaucht und hatte alles dafür getan, dass es so blieb. Silvia merkte, wie eine alte Wut in ihr hochkochte. Sie hatte das Rätselraten so satt. Warum konnte nicht endlich alles offen auf den Tisch gelegt werden? Sie nahm noch einmal die Blechbüchse mit den ungeöffneten Briefen in die Hand. Was für eine alberne Sache das war, Briefe aufzubewahren, die man nicht öffnete. Es war so typisch für ihre Mutter. Etwas wegschieben und doch nicht loslassen können. Sie nahm den obersten Umschlag aus der Dose und riss ihn auf, faltete den Brief auseinander und versuchte im trüben Dachbodenlicht die Zeilen ihrer Großmutter zu lesen. Schwach blaue Tinte, eine kantige Schrift. Liebe Evelyn, heute habe ich... Aus der Ferne hörte Silvia durch die leicht geöffnete Luke im Dachgiebel Babygeschrei und wusste instinktiv, dass das nur Hannah sein konnte. Als hätte ihre Tochter ein Gespür dafür, sie vorwarnen zu müssen. Evelyn und Hannah würden also gleich zurück sein. Silvia steckte den Brief zurück in den Umschlag und den Umschlag zurück in die Dose, klappte das Fotoalbum zu und wollte es gerade zurücklegen, da rutschte ein letztes Bild in ihren Schoß. Es musste ganz hinten lose zwischen den Seiten gelegen haben. Darauf ein junger Mann mit welligen, hellbraunen Haaren in einem Gartenstuhl, anscheinend in ein Buch vertieft, als wüsste er nicht, dass er fotografiert wurde. Die obersten beiden Hemdknöpfe waren offen, die Hose an den nackten Füßen umgekrempelt. Lässig und konzentriert sah er aus. Und Silvia hörte ihr Blut in den Ohren rauschen. Georg. Sie steckte das Foto zurück in das Album und anstatt es zurück in den Karton zu legen, klemmte sie es sich unter den Arm, kletterte die Ausziehtreppe hinunter und verschwand in ihrem Zimmer, gerade als sie hörte, wie Evelyn hektisch die Haustür aufschloss, die schreiende Hannah auf dem Arm. Wo das Album jetzt verstecken?
Silvia?
Rief ihre Mutter von unten in einem Befehlston, der kein weiteres Zögern duldete.
Dein Kind!
Silvia hatte plötzlich eine große Sehnsucht nach Berlin. Ich muss hier wieder weg, dachte sie. Aber vorher musste diese Grabung abgeschlossen werden. Die Grabkammer war geöffnet, die Geister der Vergangenheit erwacht. Da konnte sie jetzt nicht einfach wieder den Deckel drauflegen und zurück in ihr altes Leben. Silvia nahm das Album und stellte es unten rechts in das Bücherregal zu den anderen Ordnern. Genau an die Stelle, an der der G-Ordner gestanden hatte. Der Waffenstillstand mit ihrer Mutter war hiermit aufgekündigt. Astronaut, 1965. Evelyn hatte nicht gehört, dass Karls VW-Käfer in die Garage gefahren war. Sie hatte nicht gesehen, dass er ausgestiegen und mit großen Schritten auf sie zugelaufen war, erschöpft von seinem Arbeitstag, aber gut gelaunt. Sie hatte die Teppiche ausgeklopft im Garten. Notwendig war es nicht gewesen, jedenfalls nicht für den Läufer im Flur, den hatte sie vor 2 Tagen erst verdroschen. Aber der Läufer war am leichtesten in den Garten zu transportieren und über die Stange zu legen, und dann konnte sie mit dem Teppichklopfer all die Wut loswerden, die ihr seit Tagen durchs Gemüt waberte. Warum nur war sie so wütend? Und auf wen eigentlich? Hatte sie irgendeinen Anlass dazu? Hatte sie nicht das Beste aller Leben? Einen liebenden Mann, ein gesundes Kind, ein Haus, ein Auto, einen Garten mit einer Teppichstange, eine Haushälterin, die 2-mal in der Woche kam und putzte und wusch, keinerlei Geldsorgen. Aber Evelyn wäre lieber gestorben. Sie wusste doch, wie die Frauen hier über sie dachten. Die Neig schmeckte, das Findelkind aus dem Osten, die späte Mutter mit der verhuschten Tochter. Sie war nicht wie die Frauen hier. Da konnte sie sich noch so viel Mühe geben. Wenn sie beim Bäcker oder beim Metzger anstand, wurden die Gespräche plötzlich leiser. Wie man sie Frau Doktor nannte, mit dieser ganz leichten Herablassung in der Stimme. Eine vergiftete Respektsbezeugung. Sie war nämlich nur noch Frau Doktor, weil sie die Ehefrau vom Herrn Doktor war, nicht aus eigenem Recht. Und so eine Frau Doktor lud man nicht zu einem Kaffeeklatsch unter Freundinnen ein oder zum gemeinsamen Weihnachtsschmuck basteln. Die hielt man lieber höflich auf Distanz. Und in Wahrheit wollte Evelyn ja auch nicht wie die Frauen hier sein. Sie wollte diese Distanz gar nicht durchbrechen. Sie wusste einfach nicht, wie man diese Gespräche führte, über Kinder, den Haushalt, den Garten, den Mann. Ein paar Mal war sie bei der Nachbarin zum Kaffee eingeladen gewesen, eher zufällig, weil gerade der Kuchen fertig geworden war und Silvia ohnehin bei jeder sich bietenden Gelegenheit bei Hagerles in der Küche auf der Eckbank saß. So wie heute. Als Karl ihr von hinten die Hand auf die Schulter legte, bekam sie einen solchen Schreck, dass sie ihn fast mit dem Teppichklopfer K.O. geschlagen hätte. Er strahlte. »Du verausgabst dich zu sehr. Du hörst ja nicht mal mehr, wenn dein Mann nach Hause kommt«, sagte er und lachte Evelyn an. »Komm, lass uns reingehen. Ich muss dir etwas zeigen. Heute kam Post aus Amerika.« Karl nahm Evelyn den Teppichklopfer aus der Hand, hakte sie unter und zog sie ins Haus. Er dirigierte sie auf die Couch und dann holte er 2 Gläser aus dem Schrank und goss ihnen beiden Cognac ein. Silvia kam die Treppe aus ihrem Kinderzimmer hinuntergerannt und warf sich Karl in die Arme.
»Papi, ich habe etwas gestickt für dich heute im Handarbeitsunterricht. Es ist fast fertig. Kommst du in mein Zimmer und ich zeige es dir?«
»Später, Mäusle. Jetzt lass mich kurz mit deiner Mutter sprechen.« Er gab Silvia einen Kuss auf den Scheitel und Silvia lief wieder nach oben in ihr Kinderzimmer. Karl setzte sich Evelyn gegenüber, stellte den Cognac vor ihr auf den Wohnzimmertisch und zog vorsichtig eine Zeitschrift aus einer Aktentasche, die neben seinem Sessel stand. »Die hat mir ein Kollege aus Boston geschickt. Schau dir das an. Sind das nicht unglaubliche Bilder? Phänomenal!« Evelyn betrachtete die Zeitschrift. Ihr Titel war »Life«, große weiße Buchstaben auf rotem Grund. Auf der Titelseite sah man die stark vergrößerte Farbfotografie eines Fötus im Mutterleib, 18 Wochen alt, wie Evelyn der englischen Bildunterschrift entnahm. Die Fruchtblase umgab ihn wie ein hauchdünner Ballon. Aus seinem Bauch führte eine milchig-weiße Nabelschnur aus der Fruchtblase heraus zur Plazenta, die man im Anschnitt am rechten Bildrand sah. Das Kind hatte den übergroßen Kopf zur Seite geneigt, die Augen waren geschlossen, wobei die Augäpfel sicher noch gar nicht entwickelt waren. Die durchscheinenden Händchen vor der Brust gefaltet, die Füßchen aufeinandergelegt wie der gekreuzigte Jesus.
»Ist das nicht fantastisch? Sie haben wohl eine winzige Kamera gebaut und sie der Mutter per Endoskop eingeführt. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass man so gestochen scharfe Bilder erhält«, sagte Karl.
Der Bildhintergrund war schwarz mit kleinen weißen Sprenkeln, was das ungeborene Kind in seiner Fruchtblase wie einen Astronauten im Weltall wirken ließ. »Unendlich allein«, dachte Evelyn. Und sie fühlte, wie aus der unbestimmten Wut nun nach dem Teppichklopfen eine erschöpfte Schwermut geworden war. »Dieses Kind ist wie ich«, dachte sie.
behütet, versorgt und trotzdem allein, ausgeliefert und nutzlos.
Weißt du, was das für die Chirurgie bedeuten könnte? Stell dir vor, wie in ein paar Jahren solche winzigen Kameras zusammen mit genauso kleinen Skalpellen in den Körper eingeführt werden könnten. Viel präziser und ohne große Schnitte. Man könnte so viel schonender operieren, die Heilungszeiten verkürzen.
Das wäre eine Revolution, meinst du nicht?
Karl leuchtete förmlich vor Enthusiasmus. Er schwenkte seinen Cognac und hielt ihn gegen das Licht. Dann legte er den Kopf schief und sah Evelyn an.
Und außerdem, meine liebe Frau, wurde ich heute zum Chefarzt befördert. Na, was sagst du?
Evelyn sah Karl an und fühlte überhaupt nichts.
Wie schön, ich freue mich,
sagte sie matt und nahm einen sehr großen Schluck von ihrem Cognac. Jetzt war natürlich nicht die Zeit, um Karl von ihrem Tag zu erzählen, obwohl er eigentlich immer danach fragte. Und meistens hatte sie gar nicht viel zu berichten. Ihre Tage waren immer gleich und ereignisarm. Evelyn schaute auf das ungeborene Baby auf der amerikanischen Zeitschrift. Sah das aus, als freute es sich auf seine Existenz außerhalb seiner kleinen Fruchtblase?
»Ich finde dieses Bild schrecklich«, sagte sie schließlich. »Ich verstehe nicht, wie dich das begeistern kann, obwohl, ich verstehe es natürlich schon. Ihr Chirurgen bekommt ja immer nur schlafendes Menschenfleisch auf den Tisch, in dem ihr dann herummetzgern dürft. Ihr müsst euch nie fragen, wie sich sowas anfühlt. Aber hast du daran gedacht, wie das für die Mutter war? Die lag nackt auf einem Gynäkologenstuhl und fremde Männer haben ihr eine Kamera in den Bauch geschoben und dann Fotos geschossen. Von ihrem Innersten. Für eine Zeitschrift. Und dieses Kind hat auch niemand gefragt. Wahrscheinlich ist es ohnehin tot. Glaubst du tatsächlich, so etwas würde bei einer intakten Schwangerschaft gemacht? Wer würde ein solches Risiko eingehen? Was du hier siehst, ist doch nicht das Wunder des Lebens, sondern eine Abtreibung. Ein toter Fötus im Bauch irgendeines gefallenen Mädchens, dem man im besten Fall ein paar Dollar dafür angeboten hat, damit sie sich eine Fahrkarte für den Bus nach Hause kaufen konnte. Das ist doch menschenverachtend!
Evelyn war mitten in ihrer Rede aufgesprungen und lief mit dem Cognacglas in der Hand herum. Sie war laut geworden und Karl sah sie jetzt betroffen an, wie ein Schuljunge mit einem Blick, den Evelyn sonst nur von ihrer Tochter kannte. Es machte sie nur noch wütender.
»Bitte beruhige dich, ich gehe nach Silvia schauen«, sagte Karl schließlich und stand aus seinem Sessel auf. »Ja, schau du nur nach Silvia«, rief Evelyn. »Schau nach deinem kleinen Mädchen, dir hat sie ja was gebastelt in der Schule. Dir wirft sie sich in die Arme, wenn du nach Hause kommst, dir und deiner Schwester. Ich tue alles für dieses Kind seit 9 Jahren, denke ich den ganzen Tag an nichts anderes als an sie und an ihre Bedürfnisse. Ich wünschte manchmal, ich könnte mit Betty tauschen und einfach wegfahren. Ich wünschte, ich könnte nur einen Tag mit dir tauschen und morgens ins Krankenhaus fahren und mit Kollegen sprechen wie ein erwachsener Mensch und dann jemanden gesund machen, der dafür dankbar ist.«
Karl hatte sich Evelyns Ausbruch von der Treppe aus angehört. Dann hatte er sich wortlos umgedreht und war in Silvias Zimmer verschwunden. Evelyn sank zurück auf die Couch, trank den Rest ihres Cognacs in einem Zug aus. Sie schämte sich. Unerträglich, wie der Nachhall ihrer viel zu lauten Stimme noch in der Luft hing. Viel zu breit, viel zu hart, viel zu viel Raum einnehmend. Oben hörte sie Karl ruhig und gelöst mit Silvia reden. Sie hörte Silvia lachen. Sie konnte sich genau vorstellen, wie die beiden auf dem Kinderzimmerteppich saßen und Silvia stolz ihren Stickrahmen mit der unfertigen Liebeserklärung an ihren Vati vorzeigte und wie Karl Begeisterung vortäuschte, denn ihm war das genug. Er hatte eine liebe, etwas verträumte Tochter mit 2 hübschen langen Zöpfen. Sie hatte eine Tochter, die mit jeder vertrödelten Hausaufgabe, mit jedem nicht aufgegessenen Teller ihre eigene Unzulänglichkeit spiegelte. Mit jedem zerrissenen Strumpf, weil sie sich wieder aus Angst vor einem Gespenst oder einem Hund oder einem älteren Nachbarskind in einer Hecke versteckt hatte, mit jeder Blockflötenstunde, in der sie wieder und wieder an den einfachsten Etüden scheiterte, zeigte Silvia der Welt, dass sie eine Versagerin zur Mutter hatte. Als Karl nach einer Weile wieder nach unten kam, saß Evelyn weinend auf dem Sofa. Eines der steifen Sofakissen wie ein Schutzschild vor dem Bauch. Karl hatte sie seit Jahren nicht weinen sehen und es erfüllte ihn mit einem Unbehagen, das ihm die Knie weich werden ließ. Er wusste, dass sie unglücklich war. Schon lang. und er hatte keinen Weg gefunden, daran etwas zu ändern. Er hatte es einfach nicht angerührt, dieses Unglück, weil es ihm so groß und unberechenbar erschien. Wie ein übermächtiger Gegner, den man besser nicht provozierte. Also war er darum herumgeschlichen und hatte versucht, es zu besänftigen. Mit Geld und Wohlstand und einer Haushaltshilfe, mit Sicherheit und Beständigkeit und einmal im Jahr einem Familienurlaub im Süden. Er heuchelte Begeisterung für Evelins misslungenes Abendessen. Er nahm sie in Schutz, wenn seine Eltern sich ihm gegenüber missbilligend äußerten, weil Evelin sie nicht oft genug einlud. Er überschüttete seine Tochter mit Zuneigung und Lob, immer in der Hoffnung, dass das irgendwie den Graben zuschütten könnte, der sich zwischen Silvia und Evelin aufgetan hatte. Damit Evelin spürte, dass jedes liebevolle Wort an Silvia auch sie einschloss und sie darin seine Dankbarkeit erkannte. Evelin sah ihn nicht an und umklammerte das Sofakissen. Die Zeitschrift mit dem Foto hatte sie umgedreht, sodass der durchscheinende, schwebende Fötus in seiner Fruchtblase nicht mehr zu sehen war.
»Es tut mir leid«, sagte sie schließlich. »Es tut mir wirklich leid, ich habe es nicht so gemeint. Ich freue mich über deine Beförderung. Ich bin nur einfach... Ich weiß einfach nicht...«
Karl holte die Cognacflasche noch einmal aus der Anrichte und goss ihnen beiden nach, zog eines der beiden Stofftaschentücher aus seiner Hosentasche und reichte es Evelin.
»Du hast recht. Das Kind auf der Zeitschrift ist tot. Sie haben die Bilder bei einem Abort aufgenommen. Es steht sogar im Artikel. Mir tut es leid. Ich wusste nicht, dass dich das so erschüttern würde. Ich wollte es dir zeigen, weil ich deine Meinung hören wollte. Deine fachliche Meinung.«
Evelin schneuzte sich.
»Ich habe schon seit Jahren keine fachliche Meinung mehr.«
»Ich würde übrigens auch manchmal gern mit dir tauschen. Ein Tag lang. Du fährst in die Klinik und stehst mit Stegemann am OP-Tisch und hörst dir seine langweiligen Jagdgeschichten an und plagst dich mit den unerfahrenen Assistenzärzten rum. Und ich bleibe zu Hause bei Silvia und verdresche draußen im Garten die Teppiche. Da würden die Nachbarn was zu schwätzen haben, meinst du nicht?
Die halten uns ohnehin für übergeschnappt. Es wäre auch egal.«
Draußen vor dem Fenster war jetzt mildes Frühlingsabendlicht und Karl dachte darüber nach, was seine Tochter eben zu ihm gesagt hatte. Er hatte sie gebeten, ihrer Mutter mehr zur Hand zu gehen, artiger zu sein und mehr zu helfen, damit Evelin sich nicht immer so anstrengen musste und nicht immer so erschöpft war.
»Mama will nicht, dass ich ihr helfe«, hatte Silvia erwidert und dabei umständlich einen neuen Faden in ihre Sticknadel gefädelt. »Ich bin zu langsam. Und Mama ist nicht erschöpft. Mama ist traurig, weil sie keine Ärztin mehr sein kann wegen mir.«
Anruf 1989. Die Ecke hinter dem alten Schuppen in Hagerles Garten roch noch genau wie früher, nach frisch gehacktem Holz und modrigem Regentonnenwasser. Inzwischen hatte Rüdiger aus dem niedrigen Holzschuppenvordach eine Art Sonnenterrasse gemacht, mit einer alten Decke und ein paar Kissen, sodass man im Schutz des höheren Schuppendachs unbeobachtet in den Himmel schauen konnte. Ab und zu trafen sie sich hier zum abendlichen Rauchen. Ein Joint und zwei Flaschen Bier, wenn Hanna und Frau Hagerle im Bett waren und wenn Silvia schon wieder nicht den Mut gefunden hatte, ihrer Mutter die Fernbedienung aus der Hand zu nehmen, die Glotze auszumachen und endlich ein richtiges Gespräch mit ihr zu beginnen. Hier auf Hagerles Schuppenvordach konnte man auf dem Rücken liegen und in die Sterne schauen und über früher reden.
»Kannst du dich noch an Georg erinnern?«, fragte Silvia eines Abends. »Der mal bei uns gewohnt hat und dann verschwunden ist. Ich glaube, den habe ich neulich gesehen.«
Rüdiger zog lang am Joint und antwortete nicht.
»Einfach verschwunde und dann wieder aufgetaucht, so wie du, gell?«
»Erinnerst du dich jetzt oder nicht?«
»Doch, ich erinnere mich an Georg. Nett war der. Der hat mich immer so angeschaut.«
»Wie angeschaut?« Rüdiger seufzte.
»Als wüsste er alles über mich.«
Die Dachpappe, auf der Silvia und Rüdiger lagen, strahlte die Hitze des Sommertages ab und Silvia rutschte näher an Rüdiger heran und legte ihren Kopf in seinen Arm. Erst schien Rüdiger nicht so recht zu wissen, wie er diese plötzliche Zuneigungsgeste deuten sollte, aber nach einer Weile entspannte er sich und sie lagen einfach gemeinsam im Dunkeln.
Ich glaube, du musst hier auch mal abhauen, Rüdiger. Sonst platzt du irgendwann. Hier in diesem Kaff. Wie hältst du das aus?
Kann die Mutter nicht alleine lassen. Kann nicht jeder einfach von heute auf morgen verschwinde, so wie du, Silvia. Und außerdem bist du ja wieder da. Warum bist du denn zurückgekommen, wenn es hier so schlimm ist?
Allzu lang bleibe ich nicht mehr. Ich muss ein paar Dinge klären und mir Gedanken machen, wie jetzt alles weitergehen soll. Jetzt, wo ich Hanna habe. Aber irgendwann fahre ich wieder nach Berlin. Solltest mich mal besuchen kommen da. Ist den Leuten da nämlich egal, wie man rumläuft und mit wem man ins Bett geht. Denk drüber nach. An diesem Abend hatte sie Heimweh nach ihrer WG. Silvia vermisste Dirk, Iris und Zecki. Sie vermisste den roten Hirsch, die Theke und wie sie manchmal nach der Schicht noch alle zusammen Köfte essen gegangen waren, morgens um 4. Sie hatte Bock auf eine Diskussion in der Küche, auf eine Party im UFO, auf einen warmen Sommerabend auf der Decke am Mariannenplatz. Sie stellte sich vor, wie das wäre, wenn Rüdiger zu Besuch käme. Wie er dann in seinen Dorfklamotten und mit seinem traurigen Schnauzbart in ihrer WG rumsitzen würde und sich wahrscheinlich erst mal fremd vorkäme. Und wie er dann auftauen würde irgendwann, weil er sich nicht mehr verstecken musste. Das musste doch schrecklich sein, dieses Leben im Geheim. Das ja noch nicht mal wirklich geheim war. Sicher wusste jeder im Ort, dass Rüdiger schwul war und alle zerrissen sich das Maul. Vielleicht sollte sie Rüdiger einfach mitnehmen, wenn sie hier wieder abhaute. Dann könnten sie zusammen wohnen und zusammen Hanna großziehen. Als Freunde. Und während Silvia sich das ausmalte, fiel ihr auf, dass sie etwas an Berlin nicht vermisste. Und das war Martin. Na, wenigstens etwas. Am nächsten Morgen, als Evelyn gerade aus der Tür gestapft war, um einzukaufen, setzte Silvia sich auf den kleinen Stuhl im Flur, der neben dem Tischchen mit dem grünen Telefon stand. Sie konnte es nicht länger vor sich herschieben. Sie musste in Berlin anrufen, schon um ihr Gewissen zu erleichtern und sich zu entschuldigen, wegen Dirks Auto. Immerhin würde er es mit neuen Reifen zurückbekommen. Und Rüdiger hatte gesagt, er habe einen guten Draht zum Prüfer vom TÜV. Und sie musste sichergehen, dass die WG ihre Sachen nicht verscherbelt hatte. Nicht, dass sie viel besessen hätte, aber ihre Platten und den Plattenspieler, ihre Pflanzen und ein paar von ihren Klamotten, an denen hing sie dann doch. In ihrem Zimmer wohnte bestimmt längst jemand anders. Da machte sie sich keine Illusion. 2 oder 3 Mieten hatte sie auch schon verpasst. Und vermutlich waren die anderen ohnehin froh, sie endlich los zu sein. Sie und Hanna. Sie hatten ja eigentlich eh nur gestört. Sie tippte ihre alte Nummer in die Tasten und ließ es lange klingeln. Wahrscheinlich pennten noch alle und vielleicht war es doch keine so gute Idee, da jetzt anzurufen. Gerade als sie auflegen wollte, ging Zecki ran. Silvia atmete noch einmal tief durch.
Hi, hier ist Silvi. Ich wollte nur mal...
Silvia!
Zecki schrie so laut in den Hörer, dass Silvia ihn instinktiv von ihrem Ohr weghielt. War gar nicht seine Art, so ein Geschrei.
Wo bist du, Mann? Was ist passiert? Wir dachten, du bist tot oder so. Ey, Iris, weck mal Dirk, Silvi ist am Telefon.
Jetzt nahm Iris den Hörer.
Mann, Silvi, was machst denn du? Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir haben Krankenhäuser abtelefoniert und alles. Zecki hätte fast die Bullen angerufen, deinetwegen. Du kannst doch nicht einfach so abhauen. Was ist mit Hanna? Geht's euch gut? Ist euch auch nichts passiert?
Silvia schoss das schlechte Gewissen in die Magengrube, zusammen mit einem merkwürdigen Gefühl der Erleichterung. Sie hatte damit gerechnet, dass die anderen sauer sein würden. Enttäuscht vielleicht, genervt von ihrer Aktion. Aber besorgt?
Ja, tut mir leid, ich hätte mich früher melden sollen. Ich musste mal weg. Hanna geht's gut. Mir geht's auch gut. Ich komme auch bald wieder. Ich muss nur noch ein paar Dinge klären.
Sie hätte wenigstens einen Zettel schreiben können, eine Postkarte schicken, irgendwas. Man rennt doch nicht einfach so weg. So geht man doch nicht mit Freunden um. Zecki, Iris und Dirk riefen nun abwechselnd ins Telefon.
Mann, ey, wir haben sogar deine Mutter angerufen. Weißt du, wie stressig das war, die Nummer rauszufinden? Ich habe echt mit allen möglichen Borowskis im Großraum Stuttgart telefoniert. Sind gar nicht so wenige, sagte Dirk.
Wie, ihr habt bei meiner Mutter angerufen?
Ja, bei deiner Mutter, vor 3 Wochen oder so. Sie meinte, sie wüsste auch nicht, wo du bist. Hab sogar noch mal angerufen, weil ich dachte, vielleicht meldest du dich wenigstens bei der mal.
Silvia fragte noch zweimal nach, ob Dirk ganz sicher sei, mit ihrer Mutter gesprochen zu haben, Evelyn Borowski aus Ildingen. Weil das ja nun eigentlich nicht sein konnte. Sie war ja bei ihrer Mutter, inzwischen schon seit mehr als 2 Monaten. Und warum sollte ihre Mutter behaupten, sie wisse auch nicht, wo sie sei, wenn sie doch fast jeden Abend neben ihr auf der Couch saß? Und dann erzählte Dirk noch, Evelyn habe ihm Geld geschickt, um Silvias Mietanteil zu begleichen. Und das war ihm auch komisch vorgekommen, aber na ja, geschenkter Gaul, dem schaust du nicht ins Maul, wa? Und außerdem sei ihm noch das Auto geklaut worden. Da hätte er die Kohle gut gebrauchen können.
Geklaut? Oh, das ist ja ärgerlich, sagte Silvia kleinlaut.
Sie verabschiedete sich und versprach, sich regelmäßig zu melden, bis sie wieder zurückkäme. Sie versprach, auf sich aufzupassen und Hannah zu knutschen und keine Scheiße zu bauen. Also nicht mehr als sonst. Silvia legte auf, schnappte sich das Tragetuch, das an der alten Garderobe im Flur hing, und wickelte Hannah darin ein, die gerade friedlich auf ihrer Decke zwischen Fernsehmöbel und Couchtisch gelegen und das Ohr eines kleinen Stoffhasen eingespeichelt hatte. Sie hatte es eilig. Sie wollte los, bevor Evelyn wieder nach Hause kam, einem Impuls folgend, der ihr beim Auflegen plötzlich gekommen war. Sie lief den Bürgersteig entlang Richtung Friedhof, in ihrem Kopf ein Wust aus Stimmen. Die Ildinger, die Gardinen einen Spalt breit aufzogen und sie beobachteten. Ach, schau an, das feine Fräulein Arzttochter. Jetzt besucht sie das Grab. Nach all den Jahren. Hat sich nie blicken lassen, hat sich nicht gekümmert. Das muss man sich mal vorstellen. Da liegt der gute Mann bald 17 Jahre auf dem Friedhof und die Tochter kommt nicht ans Grab, weil sie ein Feigling ist, weil sie immer nur wegläuft, um sich zu verstecken. Und dann hält sie sich die Augen zu und meint, die Monster könnten sie dann auch nicht sehen. Eine, die ihre Freunde beklaut und sich nicht entschuldigt, ist das. Eine, die ihrer Mutter auf der Tasche liegt, weil sie nicht für sich alleine sorgen kann.
Ich weiß, dachte Silvia. Ich weiß das alles. Seid jetzt still, verdammt nochmal.
Auf dem Ildinger Friedhof hinter der gotischen Kirche aus hellem Sandstein schien glücklicherweise niemand zu sein an diesem Vormittag und Silvia konnte sich in Ruhe umsehen. Sie ging die sauber geharkten Kiesreihen ab und ihr Herz klopfte gegen Hannas kleinen, verschwitzten Kopf, der schwer und ruhig an ihrer Brust lag. Die Borowskis hatten ein Familiengrab im Zentrum des Friedhofs, besonders groß, eingefasst von einem niedrigen, gusseisernen Gitter. Auf dem großen Stein der Großvater in Goldlettern, Professor Dr. Dr. H.C. Theodor Borowski. Darunter, etwas kleiner gefasst, die Großmutter Agnes Borowski. Zur Linken ein kleiner Stein. In Memoriam Margit Borowski, Tante Rita, die im Krieg gestorben war. Rechts ein größerer Stein, Dr. Karl Borowski. Unter der Inschrift eine Leerstelle. Der Steinmetz hatte Platz für Evelins Namen gelassen. Lilafarbene Stiefmütterchen umringten die Steine. Vor jedem stand ein brennendes, ewiges Licht. Sehr ordentlich, so wie sich das gehört. Alles picobello. Da haben die Leute gar nichts zu meckern, dachte Silvia. Sie starrte auf den Grabstein ihres Vaters, in der Hoffnung, eine Nähe zu spüren. Irgendeine Präsenz. Ein kleines Zeichen, dass ihr Vater wusste, dass sie nun da war und es ihr leid tat, weil sie so lange gebraucht hatte. Aber da war nichts. Und dann setzte ihr Herzschlag einen Moment lang aus, als ihr auffiel, dass ein Stein fehlte. Ein Stein, mit dem sie gerechnet hatte. Ein Stein, der eine Frage beantwortet hätte, die sie nie gestellt hatte, weil sie sicher war, die Antwort zu kennen. Es gab keinen Stein für Tante Betty.
Elisabeth Günther mit der 7. Folge aus »Bei euch ist es immer so unheimlich still« von Alena Schröder. Das Buch ist bei DTV erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Morgen um 8:30 geht's dann weiter. Die heutige Folge finden Sie in der NDR Kultur App und online bei uns.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Von heute bis einschließlich Freitag streiken in Deutschland die Lokführer. Die Bahn war gestern mit dem Versuch gescheitert, den Streik gerichtlich noch zu verhindern. Sie rief Pendler und Reisende auf, sich Alternativen zu suchen oder wenn möglich Zugfahrten zu verschieben. Die Bahn rechnet allein im Fernverkehr damit, dass rund 80% aller Verbindungen ausfallen. Der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokführer Wieselski erklärte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, was die Bahn tun müsse, damit die GDL wieder bereit ist zu verhandeln.
Die Bahn muss Angebote machen und die Menschen hier in diesem Land nie weiter täuschen und ihnen was vorgaukeln. Die muss Angebote machen, die substanziell sind. Wir haben Tarifabschlüsse, das ist die Referenz. Wir sind bereit, Kompromisse zu bilden und die Wochenarbeitszeit schrittweise abzusenken, sodass die Arbeitgeberseite Gelegenheit hat, auch auszubilden. Und wenn das Herr Seiler tut, dann können wir auch wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren.
Der Chef